Paulus war einer, der die Christen verfolgte. Er fand die abscheulich, ganz mühsam. Aber dann begegnete er Jesus. Er hatte eine dramatische Jesusbegegnung. Und jetzt in der Geschichte, die wir dann lesen, ist er zum zweiten Mal unterwegs in anderen Ländern, um eben den Menschen von dieser Jesusbegegnung zu erzählen, wie er diesen Gott und Gottes Liebe ganz neu erfahren hat. Und wir schauen dann, was er diesen Griechen erzählt und was das auch mit uns heute zu tun hat. Wir gehen in die Apostelgeschichte, das ist eben so ein Buch, das erzählt, was geschehen ist, nachdem Jesus zurück zum Vater in den Himmel gegangen ist. Und da lesen wir aus dem Kapitel 17 ein paar Verse ab Vers 22. Ich lese euch die vor. Als Paulus nun auf dem Hügel, eben auf diesem Areopag stand, rief er: Männer von Athen, ich habe bemerkt, dass ihr den Göttern besonders zugewandt seid. Denn als ich umherging, sah ich eure vielen Altäre. Einer trug die Inschrift dem unbekannten Gott. Ihr habt ihn angebetet, ohne zu wissen, wer er ist, und nun möchte ich euch von ihm erzählen. Er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden. Denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben wir, regen wir uns und sind wir, wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat, wir sind seine Nachkommen. Also Paulus erwähnt hier zu Beginn die vielen Altäre, die er da spazierend sozusagen gesehen hat. Und die Griechen, die haben auf diesen Altären einfach viele Opfer gebracht. Warum? Ihrer Überzeugung nach hat die Götter auch menschliche Eigenschaften oder Schwächen, Gefühle. Sie konnten eifersüchtig sein oder zornig und andere Gefühlszustände. Und für ihre Zufriedenheit, damit sie dann wirklich zufrieden sind, ausgeglichen sind, brauchten sie die Verehrung der Menschen. Sie waren wie auch angewiesen darauf. Und die Griechen aber, die wussten nie so recht, sind diese Götter immer noch ärgerlich mit uns oder sind sie zufrieden? Und sie meinten dann, wenn sie ihnen Opfer bringen, würden sie ihnen besser gestimmt sein. Vielleicht, ja, sie eher segnen als zu strafen. Und eigentlich aus dieser Angst, nicht aus einer Freude heraus, opferten sie Tiere und so weiter, hatten religiöse Feste, immer wieder durchs Jahr in verschiedenen Göttern geweiht. Und Paulus nimmt das einfach so wahr und erzählt dann aber von seinem Gott. Er sagt da dann eben, er ist der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, erschuf. Weil er der Herr über Himmel und Erde ist, wohnt er nicht in Tempeln, die Menschen erbaut haben. Also er sagt eigentlich, hey, liebe Athener, Gott ist viel größer als der Himmel und die Erde, als die Tiere. Er hat alles erschaffen, auch die Menschen. Da ist es eigentlich doof, unsinnig, zu glauben, ihr könntet diesen riesigen Göttern einen Tempel bauen, mit ihr kleinen Menschen. Der ist viel zu klein sozusagen für ihn. Und fährt dann fort, er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Ich habe da noch eine andere Übersetzung von diesem Vers mitgebracht, wie das Luther übersetzt hat damals. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, also dieser Gott lässt sich nicht dienen von Menschenhänden, und ist auch nicht einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem gegeben hat. Also Gott ist Gott, und wenn er alles erschaffen hat, dann hat er auch keine Hilfe nötig. Also sonst könnte er es ja auch wieder erschaffen, wenn er etwas braucht. Er braucht in dem Sinn uns nicht, er braucht die Opfer nicht, er spielt in einer anderen Liga, er ist schlicht eine Klasse für sich, und da braucht es nicht noch so irgendwelche Tauben oder sonstigen Tiere, um ihn ein bisschen glücklicher zu machen, die verbrannt werden. Also wenn jemand Hilfe braucht, dann sind es wir Menschen, aber sicher nicht Gott, das will er in Athenen sagen. Und geht es weiter, kommt dieser Vers, wo er über die Völker spricht und die Zeiten. Also Gott ist Herr über die ganze Menschheitsgeschichte. Er hat eben die Menschen erschaffen, er steht über den Völkern, er steht über den Zeiten, alles ist eigentlich unter seinen Füßen, er hat es im Griff. Und dann fährt er weiter. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. In ihm leben wir, regen wir uns und sind wir, wie einer eurer eigenen Dichter gesagt hat, wir sind sein Nachkommen. Also Paulus wechselt nun langsam von den Fähigkeiten, was Gott alles kann, zum Herzen Gottes, was so sein Anliegen ist. Und da sagt er, hey, dieser große, starke Gott, der hat eine Sehnsucht nach den Menschen. Er wünscht sich, dass wir Menschen verstehen, dass er überhaupt mal ist und dass er auch nahe ist, dass er erlebbar ist. Er wünscht sich, dass wir Menschen ihn kennenlernen und dass er eben nicht, wie es Paulus sagt, dieser unbekannte Gott bleibt, sondern dass er uns greifbar, verständlich wird. Also könnte man sagen, Paulus ruft die Athener auf und sagt so, ja, hört doch auf mit diesen Opfern, mit diesen eigentlich überflüssigen Opfern, die ihr da unberechenbaren Göttern gibt. Vielleicht sind sie ja nicht mal zufrieden. Also hört doch bitte auf damit. Glaubt nur nicht, dass er da oben bedürftig ist und eure Opfer braucht, sondern er ruht schon in sich, er ist schon glücklich an sich. Ihr müsst ihn nicht noch ein bisschen glücklicher machen. Aber ihr dürft umgekehrt darauf vertrauen, dass er euch kennt, dass er eure Bedürfnisse stillen will. Schließlich kommt alles auf dieser Welt von ihm, auch euch selber gibt es nur wegen ihm. Jetzt könnten wir vielleicht sagen, oh, diese armen Griechen da vor 2000 Jahren, also diese Opfer und diese Ängste und was sie so geglaubt haben, das ist wirklich halt einfach eine andere Zeit gewesen. Aber wir heute, ja, stehen wir heute wirklich so an einem anderen Punkt? Ich würde sagen, ja, jetzt gerade hier in der Schweiz, Deutschland, glauben wir nicht mehr so an eine Vielzahl von Göttern. Ja, okay, wir bringen da nicht so sichtbare Opfer, Tiere, die wir auf den Altar legen und verbrennen lassen. Aber ich würde behaupten, dass auch wir heute noch Opfer bringen, einfach ein bisschen versteckter. Und auch so, dass wir sie vielleicht nicht mal selber wahrnehmen, dass sie uns bewusst sind. Wie meine ich das? Ich möchte euch ein paar Sätze einblenden. Und das sind so Sätze oder Gedanken, die ihr vielleicht doch ein bisschen von euch oder eurem Umfeld kennt. So Sätze wie, ich bin doch im Großen und Ganzen ein guter Mensch und mache viel Gutes. Gott meint sicher gut mit mir. Oder wenn ich dies oder jenes nicht tue, zum Beispiel dem Nachbarn helfen, Bibel lesen, beten, ist Gott enttäuscht von mir und liebt mich vielleicht nicht mehr so ganz. Oder weil ich es eben gerade getan habe, liebt er mich ein bisschen mehr. Also muss ich es ein bisschen mehr machen. Oder weil ich dies gemacht habe, ich weiß, war nicht gut, ja, es hat er wahrscheinlich auch keine Freude mehr an mir. Oder eben wieder die positive Variante, weil ich es gemacht habe, hat er sicher ein bisschen mehr Freude an mir. Er ist besonders stolz auf mich. Vielleicht würdest du es auch ein bisschen anders formulieren, aber wenn du dich vielleicht nur schon grob erkannt hast oder Leute in deinem Umfeld erkannt hast, dann möchte ich dir zwei Sachen sagen. Erstens, du hast in der Regel gute Gründe, das zu glauben, was du glaubst. Das erklärst du dann später noch. Und zweitens, die gute Nachricht ist, es gibt aber eine bessere Wahrheit als diese Sätze da. Ich sage gesagt, du hast gute Gründe, das zu glauben. Wie meine ich das? Ja, wenn du solche Sätze in dir hast oder siehst, dass sie andere davon geprägt sind, dann gibt es in der Regel eine Vorgeschichte. Sie haben irgendwo früher etwas erlebt und das abgespeichert. Vielleicht hast du erlebt, dass wenn du brav warst, besonders angepasst, wenn du dich einfach für andere da warst, dass du dann Zuwendung erfahren hast. Vielleicht hast du, wenn du gute Leistungen erbracht hast, wurdest du dann gelobt. Wenn dir aber etwas misslungen ist, wenn du versagt hast, ist dir Ablehnung begegnet. Liebesentzug gab es. Oder wenn man wollte, dass du ein wenig mehr betest oder ein bisschen mehr Bibel liest, hat man dir mit einem strengen Gott gedroht. Pass auf, er ist dann sonst nicht zufrieden mit dir. Du solltest noch ein wenig mehr. Und so weiter und so fort. Sehr vereinfacht gesagt, könnte man es so zusammenfassen. Für angenehmes Verhalten gab es Liebe. Und unangenehmes Verhalten oder schwieriges Verhalten führte zu Kritik, Distanz, Ablehnung. Ist sicher ein bisschen vereinfacht, aber so plus minus haben wir das vielleicht da und dort erlebt. Das Problem ist, also das an sich ist schon ein Problem, aber ein weiteres Problem ist, dass wir, was wir zwischen Menschen oder mit Menschen erlebt haben, dass wir das auch auf Gott übertragen und denken, ach, Gott ist auch so. Wenn Eltern oder Autoritätspersonen, Lehrer vielleicht, uns so begegnet sind, denken wir eben, ja, Gott ist wahrscheinlich auch so. Vielleicht entscheiden wir uns auch nicht bewusst, das zu glauben, aber es passiert uns einfach, weil wir so geprägt sind. Und je öfter wir das erlebt haben, umso mehr sind solche, ich sag's mal, Lügen in unseren Herzen verankert. Und insbesondere, wie wir uns in solchen Momenten, als wir vielleicht abgelehnt wurden oder missachtet wurden oder was auch immer, insbesondere in unseren Gefühlen ist das gespeichert. Und wenn etwas Ähnliches passiert, sind die Gefühle wieder da, wie wenn es 30 Jahre früher gewesen wäre. Aber die gute Nachricht ist eben, es gibt eine bessere Wahrheit als diese. Die gute Nachricht ist, wo es eine Lüge gibt, da gibt es auch eine Wahrheit. Eine freimachende Wahrheit. Lügen müssen uns nicht ein Leben lang beherrschen. Wir können neue Erfahrungen sammeln und umlernen. Das braucht in der Regel Zeit. Und idealerweise braucht es auch nicht nur Kopfwissen, dass wir es hier oben wissen, zwischen den Ohren, sondern dass wir erfahren, dass Gott anders ist. Und je mehr wir Gott kennen oder eben vor allem je mehr wir Gott im Herzen erfahren, umso freier werden wir von so doofen Sätzen, die uns das Leben schwer machen. Was sagt uns Paulus weiter noch über diesen Gott, den er so dramatisch kennengelernt hat? Er sagt, wenn Gott die Welt erschaffen hat, dann hat er auch dich und mich erschaffen. Wenn du atmest, dann kommt das von ihm. Er will, dass es dich heute gibt und er sucht auch heute die Beziehung zu dir. Und seine Liebe ist eine Liebe ohne Bedingungen. Es ist keine Liebe, die verdient werden muss oder die irgendwie verdient werden könnte. Das funktioniert nicht. So ist Gott nicht. Seine Liebe zu dir wird eben auch nicht größer oder kleiner, je nachdem, was du getan hast. Er freut sich, über deinen Dank, über deine Anbetung, über deine Hingabe? Keine Frage. Aber damit musst du nicht Gott glücklicher machen noch. Es fehlt ihm eigentlich nichts. Du musst auch nicht seine Stimmung retten, den Sonntag retten. Nicht so. Vielleicht klingt das für dich komisch, dann hast du wahrscheinlich kein Problem mit solchen Themen, aber vielleicht fühlen sich gewisse angesprochen, weil sie das eben auch mit Menschen erlebt haben. Je nachdem, wie sie sich verhalten haben, ging es anderen gut oder nicht, und sie versuchten dann, den anderen glücklich zu machen und Gewisses aufzufangen. Menschliche Liebe ist ja häufig auch anders und läuft nach dem Motto: Ich gebe dir, damit du mir auch gibst. Oder ich gebe dir, weil du mir vorher etwas gegeben hast. Aber Gott ist eben nicht so. Bei der menschlichen Liebe sind Erwartungen im Spiel, Ängste, Unsicherheiten, ungestillte Bedürfnisse. Aber das Gute ist eben, Gott hat keine ungestillten Bedürfnisse. Er hat keine Angst, er ist nicht unsicher. Wir können ihn einfach frei begegnen. Und darum zum Titel meiner Predigt: die Liebe von Gott ist eine Sowieso-Liebe. Gottes Liebe ist eine Sowieso-Liebe. Sie ist unabhängig von Umständen. Sie steht im Vornherein fest. Egal, was du jetzt heute tust, Gott wird dich heute Abend immer noch gleich lieben. Weder weniger noch mehr. Oder auch aufs ganze Leben gesehen, was du vielleicht im ganzen Leben versaut hast. Gott liebt dich noch gleich heute, wie wenn das alles nicht passiert wäre. Und das ist eine super Grundlage. Achtung, ich werde da nicht länger drauf eingehen, aber einfach eine Bemerkung: Das heißt nicht, dass alles Gott alles gut findet, was du tust oder getan hast. Aber die Liebe bleibt. Welche anderen Stellen in der Bibel unterstreichen diese bedingungslose Liebe, diese Sowieso-Liebe von Gott? Ich möchte einfach noch 2, 3 Stellen kurz mit euch anschauen. Eine ist im Lukas-Evangelium 15. Da ist eine Geschichte eines Vaters, der 2 Söhne hatte. Der Jüngere wollte in die weite Welt und sagte: Vater, gib mir mein Erbteil. Das wurde dann so umgesetzt. Und der bekam das Geld, er ging in die weite Welt, gab alles aus, und schon in Kürze stand er ohne Geld und ohne Freunde ganz alleine da, mit leeren Händen. Und so kam er zum Entschluss: Ja, vielleicht ist es doch am besten, zum Vater zurückzugehen. Da ging es mir doch nicht so schlecht. Und jetzt die Frage: Wann in dieser Geschichte geht der Vater dem Sohn entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn, bevor dieser nur ein Wort gesagt hat oder nur irgendetwas für seinen Vater getan hat? Schon bevor geht er auf ihn zu. Und wann hat der Vater in dieser Geschichte dem Sohn das beste Kleid und einen Ring angezogen? Bevor der Vater nur einen dieser Finger, an den an einen Ring kommt, gekrümmt hat. Das ist so entscheidend wichtig. Der Vater gibt ihm Würde, er gibt ihm Autorität, er bestätigt ihn als Sohn, bevor er nur irgendetwas Kleines geleistet hat. Einfach so, weil er ihn liebt und weil er großzügig ist. Dann ein Bibelvers aus dem Römerbrief. Da heißt es: Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Oder etwas ähnlich: Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Also auch hier wieder die Reihenfolge. Gott hat zuerst geliebt, unabhängig von dem, was wir jemals zurückgeben. Auch dann, als er uns noch komplett egal war und wir nicht nach Gott gefragt haben. Er liebt uns sowieso. Er ist der Gott der sowieso Liebe. Und schließlich beruht die Liebe von Gott auch auf Freiwilligkeit. Ich gehe nochmals zu diesem Vater mit seinen zwei Söhnen zurück. Wie hat der Vater, ich habe es eigentlich schon erwähnt, reagiert, als der Sohn ihn um das Erbe gebeten hat? Er hat es ihm gegeben. Obwohl er vielleicht ahnte, was kommen könnte für den Sohn, er legte ihm keine Steine in den Weg. Er ließ ihn ziehen. Warum? Weil er wusste, dass Beziehung, dass Freundschaft, das Vertrauen, das Nähe nicht erzwungen werden kann. Das muss freiwillig wachsen können. Das kannst du nicht sagen, liebe mich jetzt, vertraue mir jetzt. Das geht nicht. Aber der Vater in dieser Geschichte, der ruht einfach und er droht dem Sohn nicht irgendwie, er manipuliert ihn nicht noch irgendwie, dass er vielleicht doch noch sich umentscheidet. Nein, er lässt ihn ziehen. Und genauso geht Gott mit dir um. Er will keine erzwungene Beziehung. Und so lässt er auch dir die Wahl, wie du zu ihm stehst, ob du auf ihn zuläufst oder von ihm weg. Du kannst beides. Religion, und das ist das, was wir von den Griechen gehört haben, und das würden wir auch an anderen Orten sehen, Religion bedeutet in der Regel, der Mensch tut viel, damit Gott hoffentlich mit ihm zufrieden ist und ihm Gutes tut. Aber der christliche Glaube ist keine Religion. Der christliche Glauben ist eine freiwillige Beziehung. Es ist ein Ja von unserer Seite zu einem Freundschaftsangebot von Gott. Und das klingt doch viel besser. Und es ist es auch. Jeder Mensch hat früher oder später Gott den Rücken zugewandt. Sei es durch Besserwisserei oder Unabhängigkeit oder Egoismus. Der Mensch zeigt, dass er eigentlich ganz gern selber Gott ist und Gott nicht nötig hat. Und so kam aber eine Distanz zwischen Gott und den Menschen, eine Trennung. Und Gott respektiert eben diesen Weg, den der Mensch einschlägt. Weil er aber einen Rückweg ermöglichen möchte, hat Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus zu uns geschickt. Dieser, also als Jesus dann da war und unter den Menschen gelebt hat, konnte man nochmals viel konkreter sehen, ah, so ist Gott. So ist Gott, das ist sein Herz, pflegt er Beziehungen. Aber dieser Jesus starb dann auch anstelle von uns am Kreuz, um eben wieder diese Beziehung neu möglich zu machen, um Freundschaft, Nähe möglich zu machen. Also christlicher Glaube ist nicht tun, 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 bis Gott vielleicht zufrieden ist, sondern aufbauen und vertrauen auf dem, was Jesus bereits getan hat. Es ist ein Reagieren auf ein Angebot, das Gott bereits gemacht hat. Und in dem Sinn ist es dann eine Entscheidung auf unserer Seite, ja, Jesus, ich brauche dich. Und ich suche dich im Alltag, weil ich mein Leben mit dir teilen will. Ich will auf dich hören, ich will von dir lehren, weil du so außergewöhnlich gut bist. Nicht, weil ich hoffe, dass du mir irgendwie dann zufrieden bist mit mir. Nein, ich habe schon geahnt, ich habe schon ein bisschen gespürt, du bist gut, du meinst es gut. Also das macht mir Lust, noch mehr mit dir zusammen zu sein. Und das sind Good News, das sind gute Neuigkeiten. Und zum Schluss möchte ich euch ein paar Sätze einblenden. Wahrheiten, die wir vielleicht eben anstelle der vorherigen Sätze da setzen könnten. Ich lese sie mal laut vor. Und vielleicht spricht dich einer davon besonders an. Du kannst auch still am Platz dann darauf reagieren. Du kannst das auch etwas jemand anderem sagen oder später auf uns zukommen. Und lass das ein wenig wirken und dann bete ich noch für uns. Also da heißt es zum Beispiel, auch wenn ich versage, bleibt Gott treu und liebt mich sowieso. Oder Gott freut sich über mich und liebt mich, egal wie viel ich leiste. Oder ich darf aus Dankbarkeit handeln, nicht aus Angst, zu wenig zu tun. Und zum Schluss, dank Jesus ist mir alles vergeben. Einfach so darf ich sein Freund sein. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit, das nochmals durchzulesen, wirken zu lassen, und dann bete ich gerne für euch. Jesus, egal wie kurz oder lang unser Lebensweg schon ist, ob wie bei Lynn oder bei uns Älteren schon, egal was alles schon passiert ist, du bist ein Gott, der uns sowieso liebt. Du bist ein Gott, der nicht gut gestimmt werden muss, der nicht glücklich gemacht werden muss und darunter leidet, wenn wir nichts für dich tun. Danke, hast du schon alles getan. Und danke, dürfen wir nur noch darauf reagieren und ja oder nein sagen, ganz wie wir das wollen. Du gibst uns diese Freiheit. Ich bitte dich, dass du uns Lügen offenbarst, wo wir noch so doofen Sätzen nachlaufen, die uns beherrschen, dass das ans Licht kommt und dass wir sie ersetzen dürfen durch bessere Wahrheiten. Ja, komm du uns entgegen, klopfe an, zeige dich uns und lass uns verstehen, wer du bist und wie du bist. Trotz auch vielleicht ganz harten Erfahrungen mit Eltern oder Vorgesetzten. Lass deine Liebe durchkommen zu uns, zu unseren Herzen, und lass uns an den Punkt kommen, wo wir sagen, ja, es lohnt sich, dir unser Herz zu öffnen und dich reinzulassen und unseren Alltag mit dir zu teilen. Ich danke dir, du guter Gott. Amen.
Take me back to where we started. I open up my heart. Oh.